Ja, schön. Hast du noch was oder steigen wir ins Thema ein?
Wir können einsteigen.
Ja, passt ja wieder. Wir sind immer so bei 20 Minuten, das ist einwandfrei.
Okay.
Genau, also, ich habe ja gesagt, die Aufforderung letztes Mal war ja an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Fragen zu stellen. Das war ja die Idee sogar von einer Podcast-Hörerin, ich weiß gar nicht mehr von wem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten sitzt mir gegenüber heute wieder digital der liebe Tobias. Hi Tobi, grüß dich.
Hallo Ingmar.
Und wie ist die Lage an der Backfront?
Ah, die Lage an der Backfront ist sensationell. Ich habe, glaube ich, nachher noch eine lustige Geschichte zum Besten zu geben, was mir die letzten Tage passiert ist. Aber ansonsten war fleißig, war sehr fleißig. Ja, habe einen Ausstand aufgrund von beruflichen Veränderungen ausgerichtet mit 35, 36 Personen mit Weckle und Brot und Hefezopf und Seelen und Aufstrich und das volle Programm. Ist gut gelaufen, kam gut an. Und den nächsten Einstand, der dann gerade nochmal, war ja dann in Übung, also was die Mengen angeht auch. Doch, lief gut, lief gut. Und selber?
Ja, selber läuft es auch gut. Wir haben ja schon wieder Ende April. Ostern ist rum, Panettone, kurze Osterpanettone-Session ist auch vorbei. Wir haben ein neues Brot im Programm.
Ich habe es gesehen, ja.
Ich habe es im Status gehabt. Kruste 1050 heißt der abgespacede Name. Die Grundidee war von dem Sylter von Jochen Gau ist das so, auch in Hobbybäckerkreisen kursiert schon einige Zeit. Und da gibt es ja
Ja.
alles Mögliche an Rezepte und so. Und die Grundidee von diesem Brot ist ja eigentlich ein Weizenmischbrot, relativ mild, mit so einer fleischigen Krume und einer geilen Kruste. Das war so die Grundidee. Und ich habe da eine Weile dran rumgetüftelt und wollte gleichzeitig auch noch ein Brot, das irgendwie tagsüber mehrmals frisch gebacken wird. Also, dass wir einfach noch mehr Brotsorte haben, die. Ja, die einfach frisch der Tag über noch backe werdet. So, das finde ich immer ganz cool, weil ich glaube, dass man beim Bäcker mal eine warme Brezel kriegt, das kennt man, aber dass man irgendwie noch so warmes Brot in der Tüte hat, das ist nicht die Regel. Und das war so der zweite Gedanke und ich wollte einfach so ein Brot noch im Programm. Und wie gesagt, wird eine Weile dran rumgetüftelt und weil wir immer auch gucken, dass wir es so mache, dass es für uns in Ablauf gut passt, war die Idee, das dann so zu machen, dass wir das quasi am einen Tag nur vorbacket, dann über Nacht einfach noch stehen lassen, auskühlet und am nächsten Tag dann nochmal auf Kruste backet. Das heißt,
Okay.
wir schieben das quasi nochmal in den Ofen und dann aber nicht die komplette Charge, sondern immer nur eine kleinere Menge, einen Herd voll und haben dann quasi mehrfach über den Freitag, weil am Freitag eh ein starker Brottag ist, quasi das Brot, wie gesagt, immer wieder frisch, warm im Laden. Das war so die Grundidee und das haben wir in diesem Brot so ein bisschen versucht zu kombinieren. Und jetzt ist ein Brot geworden aus 100% Weizen, fast. Also irgendwie so 90, 95%, weil als Sauerteig einfach nur Anstellgutreste mit reinkommen und ein Poolisch kommt mit rein und Altbrot.
Okay.
Und genau, und dann hat es eine relativ lange Wannegare und dann stechen wir das im Prinzip nur ab. Und formen das nur ganz, ganz wenig quasi und dann wird es am Schluss nach oben backen quasi. Dann reißt es so auf und hat dann echt eine relativ grobe
Cool.
Bohrung und das wird dann nach Gewicht verkauft. Das heißt, mir wiege das gar nicht so ganz genau. Und genau, das ist ganz geil. Also, ich mag das echt gern. Und ich habe da etliche, also, ich habe da echt einige Versuche gemacht, dann immer auch. Dann war mein Anspruch, das irgendwie hefefrei, also backhefefrei zu machen. Das heißt, kein Poolisch, sondern irgendwie nochmal einen Sauerteig ansetze. Und quasi statt dem Poolisch dann einen Sauerteig zu nehmen. Und das hat aber, also es hat kein Ergebnis, war so geil wie mit dem Poolisch. Und jetzt lebe ich damit, dass ein Gramm Hefe ungefähr pro Brotlaib, also pro Kilo Brot drin ist. Aber dieser Poolisch hat einfach nochmal eine andere Auswirkung auf die Porung, auf die Kruste. Genau, wir sind in der Bäckerei und dann müssen wir das Ding immer ja auch verkaufen. Und ich bin überhaupt kein Freund von so, ach, irgendwelche verrückte Namen, wo irgendwie, was weiß ich, was gibt da so Bäckerei, die haben ja wunderbar, was die ihre Brote da immer für Normen geben. Das mag ich einfach nicht. Ich frage immer, wenn der Kunde die Kundin erkennt, am Name, was es für Brot ist und nicht irgendwie Shishi. Genau, und dann haben wir gedacht, Krustebrot, weil, genau, ich hatte das erst so backen wie diese Sülter, so klassisch, so, das sieht ein bisschen so aus wie so ein, einfach nur abgestochen, wie so ein Ciabatta oder so, aber da war die Bohrung nicht so geil, deswegen habe ich das im Schluss nach oben, dann reißt das so auf, aber Krustebrot ist irgendwie auch so ein Oma-Name und ja, irgendwie hat mir das nicht so gefallen und dann haben wir irgendwie alles möglich und dann gab es ewig kein Name und dann hieß es halt, okay, Anfang April, neues Quartal, dieses Brot kommt ins Sortiment. So. Und quasi alle haben darauf gewartet, wie das Ding dann heißt, weil man konnte nichts fertig machen, keine Preisschilder, man konnte die Kunden nicht informieren, weil ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich das Ding nennen soll. Und dann war irgendwie 3 Tage vorher, dann war zum Glück der erste Freitag im April, war dann Karfreitag, dann war noch Feiertag, weil das Brot gibt es immer nur freitags. Und ich habe den auch mal nicht beigebracht und meine Mitarbeiter und Mitarbeiter immer, ja, wie heißt jetzt das Brot? Wir müssen die Preisschilder machen und wir müssen und so weiter. Auf jeden Fall, dann warte ich, 2 Tage vorher, glaube ich, hat dann der Mitarbeiter gesagt, lass es unser Kruste 1050 nennen, weil letztendlich der Gedanke dahinter ist praktisch, also das Weizenmehl 1050 natürlich, das ist ein dunkles Weizenbrot, weil Weizenbrot kannst du irgendwie auch nichts nennen, weil dann schrecken die Leute immer zurück, Weizen. Ja, Bauernbrot gibt's schon, Krustebrot war uns zu langweilig, also jetzt heißt es Kruste 1050. Dann frage die Leute wenigstens gleich, okay, warum heißt es so? Und kommt mir die Kunde auch so ein bisschen ins Gespräch. Und genau, das ist jetzt unser neues Brot. Nach längerer Zeit mal wieder neue Brotsorte im Programm. Ja, das ist so das, was in der Bäckerei gerade los ist. Dann haben wir die Baustelle jetzt vor der Brust. 6 Wochen Vollsperrung hier von der Bundesstraße außerhalb von Untermünchheim, habe ich glaube schon mal erzählt. Da haben wir jetzt die Sondergenehmigung, dass wir oben an der Umgehungsstraße einen Verkaufscontainer hinstellen dürfen. Cool. Ein riesiger Rattenschwanz. Ich frage mich schon, ob sich's gelohnt hat oder ob sich's lohnt, diesen Aufwand zu betreiben. Allein von der Genehmigung. 3 Seiten Nebenbestimmungen vom Landratsamt, was wir alles beachten müssen. Und jetzt kämpfen wir gerade mit. Wie machen wir es dann mit EC-Zahlung oder gibt es nur eine Kasse für Barzahlung? Brauchen wir temporäres EC-Gerät? Das ist sehr teuer. Brauchen wir eine Kasse? Brauchen wir ein Klo? Brauchen wir Strom? Ja, jetzt habe ich vorher, gerade eben bevor wir angefangen haben, noch eine Mail gekriegt, weil ich habe dem geschrieben, ja, wenn die Baustelle da und da losgeht und wir ab da diesen Container aufstellen dürfen, ist das schön und gut, aber natürlich müssen wir den 2 bis 3 Tage vorher hinstellen, weil wir müssen der dann Strom anschließen und so weiter.
Teste.
Das ist dann nach Pfingster geht's los und dann wäre es natürlich super, wenn wir das Freitag vorbringen. Ja, jetzt muss er das alles nochmal neu ausstellen, weil das ist ja 2 Tage vorher und das muss jetzt alles neu gemacht werden. Das heißt, es kann jetzt nicht wahr sein. Also ich wundere mich nicht, dass wir in Deutschland nicht vorankommen. Also wenn sowas so einen Verwaltungsakt schon auslöst. Naja, also das sind so die Wehwehchen oder die schöne und etwas schattigere Seite in der Bäckerei. Aber ich habe dich noch gefragt, was du heute für Brot gesagt hast.
Ja, ich wollte jetzt, beantworte ich dir gleich. Ich wollte noch fragen, jetzt hast du hier deine Kruste 1050 und immer frisch und jetzt haben wir letzte Folgen ja auch über die Mythen gesprochen. Hast du keine Angst, dass frisches Brot Bauchweh macht?
Witzigerweise habe ich gerade heute Vormittag noch eine Kolumne geschrieben zu dem Thema. Nee, tatsächlich nicht, weil das gibt es ja auch tatsächlich nicht. Also, ich habe da wieder eine These dazu, woher dieser Mythos kommt. Oder hast du schon mal erlebt, dass du Bauchweh gekriegt hast von frischem Brot?
Nee, aber das Brot ist halt immer schneller weg als das andere.
Ja. Ich glaube, dass das nämlich das Problem ist, weil wenn man frisches Brot isst, isst man immer zu viel. Und das zu ganz viel ist dann das, was Bauchweh macht, nicht das frische Brot an sich. Aber ich habe da einen interessanten Artikel mal dazu gelesen, dass das vermutlich aus der Nachkriegszeit kommt, dass man das einfach aus den Fingern gesaugt hat, weil natürlich Brot damals noch irgendwie andere, eine andere Wertigkeit hatte und man die Kinder damit quasi ein bisschen, genau, dann, dass sie auch nicht zu viel gegessen wird.
Ja, ich habe heute Mittag gefäschbart, selber gebackenes Brot. Eigentlich gar nichts Weltbewegendes, aber ich bin auch gerade so auf dem, die Sylter Brotwelle hat auch mich erreicht. Allerdings habe ich das versucht in Ruchmehl und auch ohne Hefe zu machen und habe, wollte ich erst nachher erzählen, Sauerteig umgezüchtet auf Ruchmehl, also auf Weizen. Und es funktioniert richtig gut, schmeckt top und so ein Laib geht bei uns auch an einem Tag durch. Also es ist irgendwie doch was dran, dass das frische Brot ganz schnell weg ist. Ja, also das gab es bei mir vorhin und Fun Fact, in der Küche sollte man ja eigentlich sauber arbeiten, aber jetzt war ich irgendwie mit salzige Butter, ich finde es ganz toll, so Brot und salzige Butter, und dann wollte ich danach doch noch Bionella essen, weil wir haben zufälligerweise gerade ein Glas da. Und salzige Butter mit Bionella ist auch fett.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja wie beim Laugenwickel, wenn da noch schön Salz drauf ist,
ja,
und Nutella.
Ja, genau so. Ja, und was hast du heute schon gegessen?
Ja, ich habe, ich versuche eigentlich gerade mal wieder vormittags nicht so viel zu essen, beziehungsweise ja, ich mache jetzt zeitlang eine Intervallfaste morgens gemacht, aber schaffe ich gerade auch wieder nicht immer. Ja, kleiner, das ist egal, aber ich habe halt Brot gegessen tatsächlich schon, und zwar Malawi-Kruste.
Cool.
Cool. Das ist ein Brot bei uns mit 45% Rocker Vollkorn, 45% Rocker L50 und 10% Dinkel und geröstete Sonnenblumenkerne drin.
Geil.
Also es ist ein fast ein reines Rockerbrot, rein Sauerteig gelockert, mag ich sehr, hat auch eine geile Kruste freigeschoben. Und da ein bisschen Butter drauf, ein bisschen Käse und Gurke, das war mein Frühstück heute. Und cool. Muss dazu gestehen, noch ein Storchennest hinterher. Also wer Storchennest nicht kennt, Hefeteig mit Quarkfüllung. Mega lecker.
Mega. Ja.
Übrigens, ja, cool. Genau, apropos Rockerbrot freigeschoben, fällt mir gerade ein. Oh ja, ich muss noch was anderes erzählen. Rockerbrot freigeschoben. Ich habe dieses Rockerfolger, haben wir hier mal ja eine Folge auch drüber gemacht. Dieses freigeschobene Rockervollkornbrot. Und das haben wir in der Bäckerei, haben wir das so als zwei 500 Gramm Brote aneinander geschoben, backe. Weil wir einfach von der Form her das ein bisschen anders machen wollten, damit man es auch im Ladegut von der anderen unterscheiden kann. Und das hat mir immer nicht so gefallen, das wurde immer relativ flach. Und jetzt habe ich es umgestellt letzte Woche und mache das jetzt als Kilobrot freigeschoben nach wie vor, aber als Kilobrot rund. Dadurch ist das nicht ganz so flach, sondern ein bisschen höher. Komplett anderes Brot. Es ist echt krass. Also dieses andere war halt immer ein bisschen flach, weil das dann in lange Körble quasi gesessen ist. Und dann hast du irgendwie, wenn du Scheibe geschnitten hast, relativ wenig Krume gehabt. Das war relativ fest dann, weil viel Kruste. Und jetzt eben eine höhere Scheibe, du hast mehr Innenleber quasi. Komplett anderes Brot, das ist so krass. Was allein die Form, das, ich weiß es ja, aber es hat mir wieder gezeigt, was allein so kleine Nuancen, was das ausmacht. Wenn du Brot hast, ja, wo irgendwie viel Kruste, wenig Krume hat und du hast so ein bisschen, das ist ja ganz anders. Also komplett anderes Brot. Ach ja, und wir hatten noch ein anderes großes Thema die letzte anderthalb Woche. Total, also überhaupt nicht positiv. Und zwar haben wir eine Kundenreklamation gehabt bei uns im Genetzte.
Aber?
Und okay, erstmal gar nicht weiter gewusst, was los ist. Und zwar hat montags schon... Also vorletzte Woche Montag war das, hat ein Freund von mir, der auch sehr ambitionierter Hobbybäcker ist, den ich eigentlich auch über einen Podcast kennengelernt habe, der kam zufällig vorbei, der wohnt eigentlich in Hessen und hat gesagt, er nimmt ein bisschen Brot mit und hat mir dann Rückmeldung gegeben zu dem Genetzter, das hat ja irgendwie so ein bisschen Säurespitze und hat ein bisschen so muffig auch geschmeckt. Hä, was ist denn jetzt los? Ich dachte, okay, montags, das ist natürlich, der Sauerteig steht einen Tag länger, vielleicht übers Wochenende hat irgendwas nicht gepasst und dann probiert, der hat recht, irgendwas stimmt da nicht. Dienstags direkt die nächste Reklamation, wo der Kunde gesagt hat, das gekauftes Brot immer und das kann man nicht essen. Und wir direkt Panik, gell, Ursacheforschung, was ist los? Es wird wieder wärmer, irgendwas stimmt mit dem Sauerteig nicht. Irgendwie die Temperatur stimmt nicht, er bildet irgendwie viel zu viel Milchsäure, irgendwie schmeckt auch komisch. Alles komisch. Okay, alle Parameter nochmal überprüft, Prozess ein bisschen angepasst, dass die Temperaturkurve passt, weil jetzt, wenn es wärmer wird, ist das halt alles ein bisschen anders natürlich. Und wir versuchen den ja von ein bisschen über 30 Grad auf 20 Grad runterzukriegen. Da nochmal mit alle Mitarbeitenden geschätzt, die mit dem zu tun hattet. Überlegt, ob wir Anschlag gut reduzieren müssen, weil es jetzt schon wärmer wird und so. Aber eigentlich haben die das Sauerteig selber hat nicht komisch geschmeckt, aber wir haben halt vermutet, dass es da dran liegt. Lange Rede, kurzer Sinn, nachdem wir tagelang nicht wussten, was das Problem war, haben wir festgestellt, dass das Weizenmehl das Problem war, das 1050er. Aha. Und zwar haben wir noch mehr, und wir haben aber das nicht gedacht, weil wir haben ja noch andere Brote mit 1050er. Aber da kam das nicht so zum Tragen, weil zum Beispiel das Bauernbrot hat halt mehr Säure und da ist auch mehr Roggenmehl noch mit drin und Bei dem Kruste 1050 haben wir es auch nicht gemerkt, da ist aber die Kruste sehr dominant und man hat relativ viele Röstaromen, dass man das nicht rausgeschmeckt hat. Auf jeden Fall hatte die Mühle ein Problem, dass das Getreide bei der Einlagerung zu feucht geworden ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was das Boah. Für ein Geschmack war, wenn Getreide zu feucht war, ja? Und Also ich habe das in über 20 Jahren noch nicht erlebt und ich kriege diesen Geruch. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie, aber es hatte schon ein bisschen so was Muffiges, leicht Muffiges und man hat es halt beim Genetzte rausgeschmeckt, weil das halt wenig Säure hat im Vergleich zu den anderen Broten. Und ja, also wir haben dann echt 2-3 Tage, aber wir haben das dann auch nicht verkauft. Mhm. War mal 2-3 Tage überhaupt nicht, und das ist ja, also wenn du nicht weißt, was los ist, und du denkst dann, okay, ich habe jetzt hier 50, 60 Laib, ja, 1,5 Kilo Brote und ich kann die nicht verkaufen, da kriegst du schon dezent Panik. Und ich sag mal, normal, wenn mal irgendwie was daneben geht oder so, klar, dann hast du mal eine Reklamation oder so, aber es waren dann insgesamt 3 Reklamationen für das gleiche Produkt. Mhm. Das ist sehr außergewöhnlich. Also ich würde sagen, immer wenn 30 Beschwerden, haben es mindestens 30 gemerkt und die anderen haben halt nichts gesagt. Deswegen war das echt, ja, also ein bisschen Real Talk hier, ja, also dass man auch mal hört, was das so bedeutet, wenn man eine Bäckerei hat und mal was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ja, am Ende des Tages war es halt jetzt so und wir haben das wieder, wir sind ja am Ende auch irgendwie froh gewesen, dass es nicht an uns lag. Ja, aber es hat uns jetzt, bringt uns ja auch nichts. Also wir haben, ich bin immer das Letzte, also ich, das ist so ein Spruch von Bäcker, ich sag mal so, der typische alte Bäckerspruch, wenn irgendwie die Produkte schlecht sind oder so, ja, das Mehl ist nichts. Ich bin immer, als Letztes denke ich da dran. Ich denke immer, was passt bei unserem Prozess nicht, hinterfrag sofort alles. Ja, also das war, hat uns ziemlich in Atem gehalten, so die letzte 1,5 Woche. Aber das ist jetzt schon wieder eine Woche her, aber ja. Genau, also cool. als ich das gecheckt habe, das hat echt, das war nach Tagen, alles nochmal durchgegangen, dann echt an das Mehl hinkrochen. Und das haben wir davor auch schon mal gemacht, aber du hast es beim Mehl selber, Mehl riecht ja nicht so stark, hast du es gar nicht so arg gemerkt, aber dann im Teig halt. Mhm. Dann irgendwie habe ich es in unsere Gruppe geschrieben hier von unseren Führungskräften, sage ich, Leute, glaubt es nicht, was das Problem ist. Ja, also, das war so.
Ja, cool.
Ja, genau.
Ja, siehst du, ich hatte am Wochenende auch so, also ein positives Erlebnis in dem Sinne, wir wollten Stockbrot machen. Ich bin eigentlich eher so der Fan von, wir machen einen Stockbrotteig und dann kommt da irgendwie Speck rein oder Rosmarin oder so. Und jetzt irgendwie sind die Kinder auf die Trichter gekommen, irgendjemand hat ihnen das erzählt, ich glaube, es war ein Onkel, da kann man Kinderriegel reinstecken.
Ja, geil.
Das ist was absolut Geiles, weil der wird ja dann flüssig da drin. Man muss nur aufpassen, dass das Stockbrot am oberen Ende zu ist, weil sonst zieht man das Stockbrot vom Stock runter, macht den Kinderriegel rein und dann läuft die Schokolade einfach geradeaus runter. Soll vorkommen.
Aber das ist auch meine Lieblingsfüllung bei Crepe, muss ich sagen.
Aha.
Also meistens, wenn wir mit unseren Kindern irgendwie irgendwo sind, wo es Crepe gibt, dann wird dort 5 Crepe bestellt. Meistens 4 mit Nutella und einer mit Kinderriegel. Weil gerade das, geil, ist das Coole, wenn das dann so schmilzt. Also dann hast du so ein bisschen, ja, dann ist noch nicht alles geschmolzen, es ist noch so ein bisschen was Festes und dann das Geschmolzene. Oh, mega.
Ja, ja, und dann hatte ich bei uns im Backhaus beim letzten Backtag Besuch vom Podcast-Hörer Marco, Grüße. Der ist mit seinem gefühlt halben Verein vorbeigekommen, hat sich das Ganze angeguckt, im Vorfeld schon ein bisschen geschrieben gehabt und ausgetauscht und waren dann vorbereitet, dass die eben auch Fragen konnten und ein paar Leute auch da sind, die ihnen dann entsprechend Tipps und Informationen geben können zum Verein. Das war total nett. Es war der erste Backtag, an dem wir nicht irgendwie gefühlt 3 Fuhren voll hatten. Aber gut, es war Ferien und vielleicht ist es manchmal so, dass da auch, weiß nicht, war vielleicht genügend auch andere Veranstaltungen außenrum, dass da halt mal nicht so viel los war, aber das war irgendwie auch nett, weil dann hat man eben auch Zeit gehabt. Das war tatsächlich sehr nett. Gegenbesuch steht an oder ist quasi in Planung, das wird auch cool. Und dann hatte ich kurz drauf hier zu Hause Besuch und auch ein Freund aus Franken, der auch gerne backt und da so ein bisschen, hier, guck mal, nachher machen wir hier Dinnede, Schwäbisch, zeige ich dir mal, wie das hier richtig geht, machen wir Feuer. Die Kinder schon gesagt, hey, ihr könnt nachher Feuer machen, Holz hingerichtet, alles ganz toll. Ja, und irgendwie hatte ich meinen Holzbackofen im Garten sträflich vernachlässigt. Hab schon gewusst, ja, beim Feuer machen muss man langsam machen, damit die feuchten Steine nicht gleich und so. Und ja, so weit kam es gar nicht, weil das erste Mal Ofentüre aufmachen, hatte ich die Ofentüre in der Hand. Es ist ja einfach, sind die Angeln abgebrochen und die Ofentüre liegt jetzt daneben. Ich muss noch irgendjemand finden, der mir das wieder hinschmeißt. Ja, so kann es laufen. Also von daher, Ofen kaputt ist noch schlimmer wie schlechtes Mehl.
Ja, würde ich nicht mitgehen, aber aber wenn der, ja, Ofen, also ja, wenn das der einzige Ofen ist, den man zu backen hat, dann ja. Ist das ein Häusler oder was ist das?
Nee, eben nicht. Hätte ich ja nur mal schwäbische Wertarbeit gekauft, gell? Aber als Sparfuchs kauft man halt dann doch woanders. Aber ja. Wer hat früher Bauch jetzt so gesagt, zum Sparen haben wir kein Geld.
Ja, das ist ein guter Spruch. Das ist ein guter Spruch, ja, das stimmt. Aber ich meine, du legst ja schon Wert auf gute Qualität, das weiß ich ja. Also du sparst ja nicht im Sinne von, dass du billig Kusch kaufst.
Nein. Aber es ist tatsächlich, über den Winter ist die Ofentüre verrostet, also im Scharnier eingerostet. Und ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und die Ofentüre hat einfach einen großen Hebel. Und dann habe ich über den großen Hebel einfach das ganze Scharnier abgedreht. Tja, hätte mal irgendwie WD-40 oder sowas noch dazu rein, hätte vielleicht geholfen.
Also zum Thema Ofen kaputt kann ich hier mal noch eine Anekdote hier preisgeben, die schon zum Glück einige Jahre her ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Das ist mir ja echt schon passiert, und zwar am 23. Dezember. Damals hatte man noch nur ein Ofen, wir haben die Bäckerei übernommen und der Ofen war halt damals schon 40 Jahre alt. Und wir hatten damals nur einen, auch keinen Ladeofen, nichts, und nur diesen einen Ofen, drei Herd. Es waren Miwe Ideal, drei Herde Ölbetriebe und der oberste Herd Elektro. Und der hat schon ein bisschen Mucke gemacht, immer mal wieder, klar, der war halt einfach alt. Dieses Ding, das hat mich der letzte Nerv gekostet. Auf jeden Fall hatten wir dann auch ich glaube, der Brenner war das Problem damals immer. Und dann haben wir auch vom Elektriker eine Zeitschaltuhr hinmachen lassen, dass wir hatten ja keinen Nachtstart an dem Ofen, aber dann haben wir einfach eine Zeitschaltuhr hinbauen lassen, dass wir den einfach so einstellen können, dass der nachts schon heiß ist. Und damals haben wir noch über der Bäckerei gewohnt, und wenn ich dann runter bin und ich habe schon gehört, oh je, der brennt nicht, weil man hat diesen Brenner halt gehört, Dann habe ich direkt schon Herzrasen gekriegt. Und so war es da. Da war ein Tag vorher noch Brenner, war auch jemand da, weil der Brenner nicht funktioniert hat. 22. Dezember, okay, alles gut, Ofen geht wieder, 17:30 oder so, wieder zum Laufen braucht. Ich ins Bett, also nachts aufgestanden, weiß nicht mehr, wahrscheinlich um 12 oder so, komm runter, Ofen geht nicht. Das kann nicht wahr sein. 23. Dezember, im Prinzip der zweitschlimmste Tag in der Bäckerei. Schlimm in Anführungszeichen, also der mit der meiste zu backen. Ich meine, ja. Verglichen mit den Menge heute war das damals wahrscheinlich ein Witz, aber trotzdem, wir waren nur drei Hansel in der Backstube. Es war, ja, glaube ich, gleich im ersten oder zweiten Jahr an Weihnachten. Und okay, dann bei Elko angerufen, das war der Brenner, die Brennerfirma. Ja, okay, wir schicken jemand. Er kann so in 2,5 Stunden bei Ihnen sein, weil der sitzt in Frankfurt. Das darf nicht wahr sein, gell? Und dann,
2,5 Stunden ist halt auch Welt.
Was mache ich jetzt, gell? Ein Tag vor Weihnachten, der zweitkrasseste Tag im ganzen Jahr, vielleicht noch mit Ostern zusammen. Bin ich hoch zu meiner Frau wieder, die hat natürlich noch geschlafen, das war ja mit der Nacht, der Ofen geht nicht, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, bin auf Bettkante geguckt, hätte heulen können. Okay, dann kam der aber zum Glück tatsächlich nach 2,5 Stunden, hat das Ding dann zum Laufen gebracht, weiß nicht mehr genau wie, und klar, bis der dann aufgeheizt war, es war, das brauchst du nicht, sowas, das will ich nie wieder erleben, das war die pure Hölle. Weißt du, siehst ja alles vor dir ablaufen, deine Kunde, die irgendwie vorm Laden stehen, du hast nichts. Also, ja.
Ja, klar.
Die Resilienz wurde sehr stark gefordert und gefördert in dieser Anfangszeit. Ja, okay, das da dazu. Ja, schön. Hast du noch was oder steigen wir ins Thema ein?
Wir können einsteigen.
Ja, passt ja wieder. Wir sind immer so bei 20 Minuten, das ist einwandfrei. Okay. Genau, also, ich habe ja gesagt, die Aufforderung letztes Mal war ja, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Fragen zu stellen. Das war ja die Idee sogar von einer Podcast-Hörerin, ich weiß gar nicht mehr von wem. Und es haben sich tatsächlich sogar einige gemeldet, und diese Frage haben wir jetzt dabei und würde die einfach hier, ich lese die hier einfach vor und wir versuchen die zu beantworten. So haben bestimmt alle andere auch noch was davon. Okay, ich fange mal an mit der Susanne. Liebe Susanne, die Susanne hat uns geschrieben, lieber Ingmar, lieber David, weil sie lebt noch in der Vergangenheit, sie ist gerade bei Folge 88, und zwar sie hat, Moment, muss ich gerade nochmal gucken, wo das steht. Genau, sie hat gegoogelt nach einer nach Aufbewahrung von Brot. Sie hat so eine Tupperware Brotmax, heißt es so, von Tupperware? Hat nach besserer Aufbewahrung von Brot gegoogelt. Das wundert mich nicht, wenn man die Tupperware-Box hat, dass das bestimmt nicht so gut ist. Und ist da auf unseren Podcast gestoßen und hat die Folge über Aufbewahrung von Brot angehört und dann sofort auf Folge 1 gewechselt und hat seit Ostern jede Folge angehört. Und die Mail kam am 18. April. Also können wir uns ausrechnen. Respekt. Wann war Ostern? Am 5. April, oder? Und ist jetzt bei Folge 88.
Durchgezogen, hey.
Sieh dir das mal rein, ey. Das sind ja 5. April... 2 Wochen, 88 Folge. Junge, also ey, da hast aber Ingmar Content Deluxe. Genau, und die Folge bis 88 geht dann noch mit David, bis 100, 112 ist ja mit David. Genau, und also sie ist bei deiner Folge noch gar nicht angekommen. Und, aber das ist der Dialekt ihrer Kindheit, also du wirst bestimmt auch gut bei ihr ankommen. Genau, sie ist nämlich jetzt im Norden und kommt aber ursprünglich aus Baden-Württemberg. Und sie sagt, Nutella geht mit Lauge und ohne Butter. Genau, sie hat mir ein Backbuch gekauft. Und genau, die Frage ist hier jetzt gar nicht so direkt eine Produktfrage, aber diese... es gibt eine Übersicht über die Fehler in meinem Backbuch. Und zwar findet ihr die, wenn ihr auf unsere Homepage geht, grimmersbackstube.de unter Ingmar Grimmer. Da gibt es irgendwo einen Link zum Buch. Und da gibt es auch einen Menüunterpunkt, der heißt Errata. Da sind diese ganzen Fehler aufgelistet. Also so viel sind es nicht. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 in der ersten Auflage, die sich eingeschlichen haben. Genau. Genau, und dann hätte sie gerne noch, fragt sie noch, wo es unseren Merch denn gibt, denn wir haben irgendwann auch mal angefangen, Nachtschicht-Merch zu produzieren und zu verkaufen, also Tassen eigentlich nur. Die gibt es tatsächlich nicht mehr, bin ich leider viel zu spät. Ich finde nur noch die Podcast-Seite. Brotversand hast du anscheinend auch nicht mehr. Nein, wir hatten ja dann auch zwischendurch einen Online-Shop, machen wir auch nicht mehr, hat sich einfach überhaupt nicht gerechnet. Aber liebe Susanne, wenn du mal Brot geschickt haben willst, dann kannst du einfach eine Mail schreiben. Also das machen wir dann trotzdem noch. Genau, und sie schreibt dann aus, die Susanne aus Heiligkreuz, das muss dann vermutlich irgendwo im Norden sein, ohne guten Bäcker im Umkreis von 20 Kilometer. Und der ist auch nur so okay. das klingt hart. Also sie, so wie sie schreibt, also sie schreibt nichts davon, dass sie selber backt. Obwohl, sie hat mein Backbuch, aber es hat sich jetzt nicht so angehört, wenn sie jetzt ganz regelmäßig selber backt. Also dann ist es natürlich...
Also ich hoffe mal, dass in deinem Backbuch keine so Fehler drin sind wie in meinem ersten Backrezept von Tim Melzer, wo 250 Milliliter Wasser auf 1 Kilo Mehl drin stand. Oh. Der wollte wahrscheinlich ein Dreiviertel Liter Wasser anstatt 1/4 Liter Wasser im Buch drinstehen haben. Hat bei mir das ganze Rührgerät gekostet.
Aber das ist tatsächlich mir außer was Ähnliches mal ganz blöd passiert. Da konnte ich auch nichts dafür. Und zwar haben wir 2014 ja bei der ZDF-Fernsehsendung Deutschlands bester Bäcker mitgemacht. Und da wurde dann auch ein Buch veröffentlicht. Und da sollte jeder dann sein Rezept einschicken. Und das war's. Mehr hatte man selber als Bäcker damit nicht zu tun. Man hat da keine Korrektur gekriegt, nichts. Man hat da im Prinzip nur sein Gesicht und sein Rezept hergegeben, damit die Geld machen. Und was war das Ende vom Lied? Da war mein genetztes Rezept drin ohne Hefe. Und das war ja ein Rezept, wo jetzt nicht irgendwie die Sauerteigführung so war, dass man das ohne Hefe backen könnte. Ultra peinlich, ja. Da haben wir die Leute angerufen. Aber wir haben das Buch und wir haben das Rezept von Ihnen und da ist ja gar keine Hefe drin. Was stimmt denn da nicht? Aber da kannst du nichts mehr machen. Ja, das war ein großer Verlag wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Verlag das war. Irgendein großer. Ich hatte ja gar keinen Kontakt zu dem Verlag direkt. Also das war sehr peinlich. Gut, dann haben wir ein Feedback von der Melanie beziehungsweise eine Frage. Die Melanie ist auch eine treue Podcast-Hörerin. Ich glaube, sie war auch mal bei einem größeren Wochenendbackkurs von mir. Genau. Ja, sie geht nochmal auf den SWR Handwerkskunst-Sendung über Panettone von Marco ein und findet es auch mit den Erzählungen über den Dorfbackofen von dir spannend und eröffnet ihr eine ganz neue Welt. Ah ja, genau, da schreibt sie es ja. Sie hat eine Frage zu der Seele. Sie backt die seit 3 Jahren. Da haben wir die Backhaus-Teilnehmerin, schreibt sie hier in Klammer. Da haben wir die nämlich bei mir im Backhaus gemacht und hat jetzt mein Rezept mit etwas Vollkornmehl abgeändert und hatte natürlich schon unterschiedliche Teigzustände, eher fest und kalt oder eher weicher. Sie sehen jedes Mal auch etwas anders aus, manchmal dann etwas zu flach, schmecken immer wunderbar. Aber immer reißt bei allen die Kruste oben auf. Eigentlich stört es mich nicht sonderlich, aber das soll bei Seelen ja eigentlich nicht sein. Und zum Einfrieren ist es auch immer eine Zerreißprobe für den Gefrierbeutel. Ich schieße mit 260 Grad ein auf Backstein, reduziere auf 230 mit Schwaden. Der Ofentrieb ist oft sehr gut, Krume fast immer schön grobporig, die Kruste super schön knusprig. Vielleicht habt ihr einen Hinweis, den ich mal probieren könnte. Hast du eine Idee?
Ich überlege gerade, ich hatte das Aufreißen auch mal, aber das ist mir an der Seite aufgerissen. Und ich glaube, dass da der Ofentrieb nicht gleichmäßig war, weil die zu eng aneinander gesessen sind, aber obendrauf...
Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Also ist ganz typisch, wenn es so nah aneinander liegt, dass es dann so seitlich aufreißt. Also ich habe einzig, was mir einfällt, ist, dass es einfach, es muss irgendwas mit der Spannung zu tun haben. Also entweder zu viel Spannung auf die Seele quasi beim Abstecher oder zu jung. Weil letztendlich, wenn was aufreißt, ist halt irgendwo noch zu viel Druck drin. Man schneidet Brot ja ein, damit es irgendwie eine Sollbruchstelle hat, macht man bei Seelen nicht, weil es ja aber auch ein sehr, sehr reifer, weicher Teig ist und das da eigentlich nicht notwendig ist. Also ich finde es aber auch nicht so schlimm, wenn das mal so ein bisschen aufreißt. Klar, wenn es jetzt so richtig an der Oberfläche komplett aufreißt, so hört sich's ja auch an, sonst wäre es für den Gefrierbeutel keine Zerreißprobe, würde mir das jetzt auch nicht so gefallen. Also ich glaube, entweder zu jung oder dass man beim Abstecher oder beim Abzieher einfach da nochmal zu viel Spannung drauf bringt.
Oder zu wenig Wasser.
Oder zu wenig Wasser, genau.
Das reißt ja auch nicht, weil es oben nass ist.
Genau, Dampf könnte noch ein Thema sein. Weiß ich jetzt nicht. Doch, sie schreibt mit Schwaden. Ja, also das irgendwann, weil damit dass die Oberfläche zu schnell abtrocknet irgendwie und dann halt der Ofentrieb noch schiebt und die Seele dann reißt. Aber ich meine, man arbeitet die ja nass auf. Ich glaube nicht mal unbedingt, dass da, also wir backen die auch mit Schwade, aber es wäre wahrscheinlich sogar möglich, die ohne Schwade hinzukriegen, dass die nicht reißt. Aber das sind die Ideen, die mir dazu einfallen. Dann haben wir noch eine Mail von der Rita. Sie fragt sich, es geht jetzt um das Kochstück im Hefezopfteig. Sie schreibt, seit einer Fernsehsendung der Wehrreihe Kochen und Backen mit Julia und Marie beschäftigt mich die Frage, ob ein Zopf noch besser wird, wenn dem Teig ein Kochstück zugefügt wird. Es wurde ein Dinkelzopf mit Aprikosen und Rosmarin gebacken. Spannende Kombi. Boah, ich weiß nicht, ob Rosmarin im Hefezopf, ob mir das so... Also spontan würde ich sagen, spannend. Ein Kochstück kann ich bisher nur von einigen Brotrezepten. Wozu jetzt ein Kochstück für einen Zopf? Haben Sie dafür eine Antwort? Ja, habe ich tatsächlich. Wir machen das auch, dass wir im Hefeteig auch wir machen ein Mehlbrühstück. Vielleicht erstmal ganz kurz für alle, die nicht wissen, um was es geht. Es ist wahrscheinlich ein Mehlkochstück oder auch ein Mehlbrühstück. Ich glaube, da gibt es gar nichts. Ich glaube, dass das von der Dings her nicht viel Unterschied macht, ob es jetzt ein Brühe oder ein Kochstück ist. Man verkocht im Prinzip einen Teil vom Mehl mit Wasser, kocht einen Pudding aus Mehl, die meisten werden das wissen, und setzt das einem Teig zu. Warum macht man das? Um die Frischhaltung zu erhöhen. Weil ich habe dadurch einfach, das Mehl bindet viel Wasser, ähnlich wie beim Pudding. Man kann ein Kochstück locker mit der fünffachen Menge Wasser ansetzen und das macht meinen Teig nicht weicher, aber ich habe einfach deutlich mehr Wasser im Teig und dadurch erhöhe ich die Frischhaltung. Und gerade wenn ich lese, es ist ein Dinkelzopf, Dinkel neigt ja zum Trockenbacken, macht es absolut Sinn, da ein Kochstück zuzufügen. Das ist eigentlich die Antwort. Also keine riese Menge, aber ja, in einem Anteil von 5-10% vielleicht kann man das durchaus machen. Also das bedeutet, dann runtergerechnet sind es vielleicht 1-2% vom Mehl, die da verkocht, also die da in dem Kochstück oder in dem Brühstück landet. Also absolute Empfehlung, das zu tun. Erhöht die Frischhaltung auch beim Hefezopf um ein Vielfaches.
Machst du das Verhältnis Mehl und Wasser?
Also ich mache der Einfachheit halber kein Kochstück, sondern ein Brühstück. Ich mache 5 Kilo Weizenmehl, 20 Liter Wasser, also die vierfache Menge kochendem Wasser. Ich mache das mit einer Rührmaschine in der Bäckerei. 20 Liter kochendes Wasser, 5 Kilo Mehl dazu. Ich mache immer auch 2% Salz direkt dazu. Da muss ich beim Brotrezept nochmal nicht rumrechnen, wenn ich die Brühstückmenge mal erhöhe oder reduziere. Und vor allem auch wegen irgendwelche Fremdgärungen. Also ich mache in alle Brühstücke immer Salz mit rein, da habe ich nicht die Gefahr, dass irgendwie da was anfängt zu gären oder zu gammeln. Die Gefahr besteht ansonsten tatsächlich. Genau, und ich mache bei mir, ich muss kurz überlegen, ob ich das im Kopf habe. Wenn ich Hefezopf mache zurzeit, mache ich den von ungefähr 50 Kilo Mehl. Und ich habe dann drin an Kochstück oder Brühstück ungefähr, ja, das wird jetzt so 8% ungefähr sein. 8% Brühstück, das sind dann 4 Kilo oder sowas ungefähr. Und dann sind das, runtergerechnet auf Mehl, ist das ja dann irgendwie 750 Gramm Mehl, sind das dann ungefähr, oder 800 Gramm Mehl, also das sind, ja, das sind dann irgendwie 1,5% oder sowas. Genau, also ich habe meine Rezepte nicht im Kopf, weil ich die immer ja genau nach Kilo in der Bäckerei mache und immer auch ein bisschen an den Rezepte feil. Deswegen, es gab mal eine Grundidee und die verändert sich aber mit der Zeit irgendwie dann auch immer, weil an den Rezepten ja immer auch gearbeitet wird. Genau, gut, dann die Frage noch, oder sie schreibt noch, sie hält einen Backmythos, ein Hefeteig mag es warm haben, fest. Genau wie früher die Großmütter habe ich keinen Gärschrank. Brauchten die Großmütter ein Speisethermometer? Bestimmt nicht, weil sie über Erfahrung verfügten. Aber sie mussten auch nicht jeden Tag ein fast identisches Backwerk herstellen. Die Hefe wurde aber verändert bzw. optimiert. Vor Jahren hatte ich auch mal Probleme mit Hefeteig. Ich habe daraufhin verschiedene Hefewürfel ausprobiert und backe seitdem nur noch mit Hefe aus Bayern. Zur Hefe habe ich im letzten Jahr den WDR-Podcast Alles in Butterbacken mit frischer Hefe gehört. Sehr interessante Recherche vom Koch und kulinarischen Journalisten Helmut Goethe. Vielleicht hören Sie mal rein, wenn eine Nachtschicht mal zu ruhig ist. Ich habe Verwandte in Hohenlohe. In der Hohenlohe. Muss ich leider ein bisschen klugscheißen. Es heißt nicht die Hohenlohe, sondern das Hohenlohe. Also das heißt, ich habe Verwandte in der Hohenlohe, ist in dem Fall falsch. Und es ist geplant, beim nächsten Besuch eine von der Maschine geschmierte Butterbrezel aus der Bäckerei Grimmer zu probieren. Muss ich direkt noch zweimal klugscheißen. Die Maschine schmiert nicht, sondern die spritzt. Und wie heißt es auch nicht? Bäckerei Grimmer. Da wehe ich mich immer dagegen. Grimmers Backstube.
Hey, hey, hey.
Genau. Aber vielen Dank, liebe Rita. Ich hoffe, du verstehst meine Klugscheißerei mit einem Augenzwinkern. Das ist nicht böse gemeint. Aus Braunschweig. Genau.
Super, ja.
Cool. Dann haben wir die Ilse. Die Ilse ist auch eine fleißige Podcast-Hörerin. Achso, hast du noch was zur Ergänzung? Sorry.
Nee, alles gut.
Genau. Die Ilse ist eine ganz treue Podcast-Hörerin. Und schreibt, ich liebe den Podcast und die Matre. Von der Ilse kam auch dieses zur Matre das Feedback schon. Da habe ich mal wieder einen Versuch gestartet und der ist mir gelungen. Panettone mit Olivenöl, da meine Schwiegertochter ja keine Milchprodukte verträgt. Die Buttermenge wird durch 80% Olivenöl und 20% Wasser ersetzt. Alles andere bleibt gleich. Der Erfolg war mega. Okay. Ich beziehe mein Olivenöl direkt aus Italien. Fratelli Carli, diese Ölmühle, bietet auch andere Leckereien an. Unter anderem auch Panettone, Colomba und so kam ich auf die Idee. Ich habe mich belesen und bin da auf dieses 80-20 Verhältnis gestoßen. Es funktioniert und schmeckt überhaupt nicht nach Olivenöl. Es ist einfach nur lecker. Krass. Also ich habe mal Olivenöl Brioche gemacht mit tatsächlich 50% Olivenöl aufs Mehl gerechnet. Es hat ganz arg nach Olivenöl geschmeckt. Also mir hat es überhaupt nicht getaugt. Aber vielleicht lag es auch am Olivenöl. Vielleicht müsste man da ganz mildes nehmen. Also keine Frage, aber ein kurzes Feedback von Ilse.
Aber ich mache in so alles, was rustikal und zum Grillen geht, auch gerne tatsächlich regelmäßig und nicht ganz unerhebliche Mengen Olivenöl rein. Das verändert durchaus den Teig und auch die Kruste, finde ich, und den Geschmack. Also das hat für mich schon
absolut
auch einen Urlaubsgeschmack dadurch.
Ja, schon, aber weißt du, in was Süßem? Also Hefezopf mit Olivenöl?
Ja, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen.
Also da wie gesagt,
ich habe auch einen Versuch drauf an.
Die Idee kam damals von Marco, der mir das Panettone-Bagger, der zum Panettone-Bagger da war, und der war total begeistert, aber mir war das zu krass. Also ich fand das, die Konsistenz war total krass, spannend, aber mir persönlich hat es jetzt nicht geschmeckt, aber das ist natürlich eine totale Geschmackssache. Aber dass es nicht nach Olivenöl schmeckt, das wundert mich tatsächlich. Genau, da passt der Rosmarin dann vielleicht wieder aus dem Feedback von der Rita.
Genau.
Genau. So, dann haben wir ein letztes noch dabei, und zwar von der Sabine. Sabine hat gleich zwei Fragen, / Probleme. Sie schreibt erstens, ich bin seit Jahren, prima, dass ihr die Anregung mit den Fragen aufgegriffen habt. Also von ihr kam die Anregung auch. Vielen Dank, Sabine. Ich bin seit Jahren immer noch auf der Suche nach einem tauglichen Brötchenrezept für den Sonntagmorgen. Ausprobiert habe ich Hefe- und Sauerteig-Varianten. Mal mit langer, mal mit kurzer Stockgare. Auch die lange bzw. kurze Stückgare habe ich probiert. Beides mal in der Küche, mal im Keller, mal im Kühlschrank bei 9 Grad gelagert. Bei der langen Stockgare war trotz vorsichtigem Formen die Luft raus und das Brötchen blieb kompakt. Bei der Stückgare blieb der Teigling am Bäckerleinen kleben oder verwandelte sich in ein Fladenbrot. Habt ihr ein gelingsicheres Rezept? Mein Vater, 35 Jahre im Außendienst der Bäcker, Achtung, jetzt wird's lustig, sagte immer, dass ein Hobbybäcker nie fluffig, knackige und leckere Brötchen hinkriegt.
Oder wäre ich sowas von angezündet?
Ja, aber warum sagt sowas jemand, der 35 Jahre im Außendienst der Bäcker gearbeitet hat? Weil der genau weiß, was da verarbeitet wird. Und dass das Brötchenbacken ist, glaube ich, immer die Erkenntnis für Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker, dass die Bäcker irgendwas einmischen. Weil das, so erkläre ich es den Leuten auch immer. Ich sag doch auch mal, ey, hat von euch schon mal jemand daheim Brötchenbacken? Ihr wisst doch, dass ein Brötchen daheim immer komplett anders wird wie beim Bäcker. Brot kriegen viele ja hin, aber das Brötchen nicht. Also zumindest nicht so, wie sie es beim Bäcker kennet und vielleicht auch, aber auch gar nicht wollet. Also dieses aufgeblasene, fast nichts wiegende Brötchen, das irgendwie innen nur strohig ist und keinen Geschmack hat. Das will ja niemand. Aber das ist halt das, was die Leute kennen. Und natürlich, weil halt ein Backmittel drin ist. Also witzigerweise gab es ja, glaube ich, echt so eine Zeit, unser Meisterschullehrer hat das immer erzählt, wo die Bäcker dann, das war so, muss in die 80er Jahre gewesen sein, wenn sie sich getroffen haben, immer gebettelt haben, wer noch weniger Teig für sein Brötchen einlegt, weil eben diese, der hat immer gesagt, Atombackmittel, diese Emulgator-Backmittel damals, die so aufblasen haben. Und wenn du die Bäckle dann zusammengedrückt hast, wenn sie trocken waren, ist bloß noch ein Teelöffel Semmelbrösel übrig geblieben. Genau, also wollte ich hier nochmal schön drauf eingehen. Bei der langen Stockgare war trotz vorsichtigen Formen die Luft raus, ja. Wenn die natürlich extrem aufgegangen sind und dann versucht man sie zu formen, ist natürlich nicht so ganz einfach. Was ich mache oder was ich ganz gut finde, was daheim gut funktioniert, sind die Kochertaler. Also das heißt, eine Stockgare über Nacht, eine Wannegare und dann eben nimmer groß formen, sondern wirklich nur rauskippe und absteche und backe. Weil dann habe ich eben ein nettes Problem, dass sich da irgendwie die Luft, also wenn ich dann anfange noch zu formen, klar, dann ist Luft raus. Ob die, man müsste halt nochmal aufgehen lassen. Ist jetzt schwierig ohne Bild, ohne den Teig mal angefasst zu haben, was das Problem ist. Aber ohne hier jetzt Werbung zu machen für ein gewisses Backbuch, also in dem Backbuch wäre ein Kochertaler-Rezept drin, die aus der Erfahrung raus und aus dem Feedback raus von vielen Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker ganz gut funktionieren. Genau, und wenn natürlich der Teigling am Leinekleber bleibt, dann hilft natürlich nur entweder, ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, aber Grieß oder Stärke sollte eigentlich schon dazu beitragen, dass es nicht passiert.
Weil die Stärke aus meiner Erfahrung zu Hause mega Sauerei ist.
Ja.
Und in der Menge hast du auch nicht immer irgendwie nur rumliegen und es dann wieder rauskriegen, ist auch schwierig. Und die Oberfläche vom Brötchen oder vom Weckle verändert es auch. Das ist auch nicht das, was du unbedingt haben willst. Ich habe noch einen Punkt, so mache ich das mittlerweile, ein Stück weit auch bei dir abgeguckt, mit dem Halbfertigbacken. Ich backe es mittlerweile gar nicht, sondern ich mache die Brötchen sozusagen fertig und friere sie dann als Teiglinge ein und lasse sie dann eben am Sonntagmorgen auftauen, aufgehen. Und in dem Zug muss ich am Sonntag nichts mehr machen, außer Ofen warm machen, die Weckle aus der Quere tun und dann, wenn der Ofen heiß genug ist, sie reinschieben und dann werden die auch wunderbar.
Ah, okay, also du machst Teiglinge reif oder grün?
Nicht gegangen, wenn du das mit grün meinst.
Ja, nicht gegangen.
Ah, ich mache den Teigling, mach fertig. Also den Teigling lasse ich jetzt nicht mehr irgendwie groß gehen, sondern wenn er fertig geformt ist, dann tue ich ihn in die Gefriere. Und dann, wenn ich ihn dann brauche, das ist nicht nur der Sonntag, hole ich ihn mir raus und lasse ihn meistens dann irgendwie eine halbe Stunde irgendwie im Ofen oder nicht im Ofen, vorm Ofen, während der Ofen aufheizt. Auf der Arbeitsplatte irgendwie liegen, irgendwo, wo es warm ist und dann in den Backofen rein und dann funktioniert das ganz normal.
Reicht es von der Stückgare her dann?
Ja, es sind natürlich keine aufgeblasenen Atomweckle, das ist auch klar, aber es funktioniert für meine Begriffe genauso gut, wie wenn ich eben diesen Gefriervorgang nicht machen würde.
Das muss man vielleicht auch noch ergänzen. Also die Frage ist ja, was will man? Diese aufgeblasene Bäckerbrötchen wird man doch eben nie hinkriegen. Das stimmt schon, da hat der Vater schon recht. Aber das will ja auch niemand, ganz ehrlich. Also warum schwärmen alle aus Ostdeutschland heute noch von deine Weckle damals, oder die Ossi-Weckle? Weil die Backmittel nicht hattet, weil du hast halt nicht diese fluffige also fluffig ist ja eigentlich noch sogar ein positiver Begriff, diese aufgeblasene Dinger gehabt, die nach nichts schmecken und nur Stroh sind, sondern die hatten halt keine Backmittel und haben halt dadurch kompaktere, aber viel geschmackvollere Weckle gehabt.
Ich weiß nicht, also ich wollte gerade sagen, kenne ich das als Campingweckle, weil da gibt es auch Brötchen, die so gefühlt ohne irgendwelche Zusatztrieb, sonst irgendwelche Mittel sind, die ganz gut schmecken, aber die du in der Bäckerei auch so herkriegst.
Ja. Dann das zweite Problem ist, sie hat ein neues Bäckerlein geschenkt bekommen. Achso, ich wollte noch sagen, zu diesem Thema mit der Stärke. Wir machen das so, dass wir, wenn wir je nach Produkt das schon auch manchmal machen, dass wir mit Stärke stauben, aber weil du sagst, die Oberfläche ist nicht das, was man will, wir machen das mit so einem Staubsäckle, weißt du, ob du das schon mal gesehen hast, also dann, dass wirklich nur ganz wenig Stärke rauskommt, weil es hat ja sonst diese Stärkeflecke und so, das ist nicht so geil. Ich habe ein neues Bäckerlein geschenkt bekommen, es ist sehr hart und steif, wie bekomme ich das Tuch flexibel und wie pflege ich das Tuch? Ja, da sage ich jetzt vielleicht was alle Baguette-Nerds ärgern wird, aber ich habe keine Bäckerleine mehr. Ich hatte das mal eine Zeit lang, aber ich finde die Pflege einfach wahnsinnig umständlich, eigentlich ist sie gar nicht umständlich, aber wenn du es nicht ordentlich immer trocknen lässt, diese Leine, dann schimmeln die halt sehr schnell. Und deswegen, in Frankreich sind die Dinger ja alle schwarz, weil die alle verschimmelt sind. Ich finde es auch super gut. Aber wir haben, du hast ja bei deinen Leinentüchern das Problem, du kannst die nicht waschen. Du kannst die im Prinzip einfach nur aufhängen, trocknen lassen, ausbürsten, fertig. Mehr kannst du gar nicht machen. Und es ist so, am Anfang sind die relativ stärk, die wertet mit der Zeit. Mit der Zeit wertet die, wenn man die, umso mehr man die benutzt, umso, dann kommt Feuchtigkeit und so weiter. Bitte?
Da hilft nur mehr Backen.
Hilft nur mehr Backen, genau. Also da kann man nicht viel machen. Ich glaube, wenn es so gute Qualität ist, sollte die nicht zu steif sein, aber die werden mit der Zeit. Das ist aber immer das Problem, wenn du so neue Dauerbackfolie hast. Wir backen Brezeln auf deine Folie. Ja, das ist furchtbar, wenn die neu sind, weil wenn die belaugte Brezel, die rutscht auf deine Dinger nur so hin und her. Und die sind dann so glatt, das geht gar nicht. Wir haben früher Seele auf deine Folie backen, aber wenn die neu sind, das ist schlimm. Du tust die Seele abziehen, legst sie auf diese Folie und die laufen zurück in die Breite. Ja, das ist so ganz komisch. Deswegen mag ich mir schon lange nur noch auf Backpapier die Seele, aber genau.
Auf normalem Backpapier.
Wichtig ist bei deinen Tüchern, die müssen immer gut trocknen, sonst schimmeln die. Mehr kann man nicht wirklich machen.
Okay, hat die Seele auf normalem Backpapier, also ganz normalem Papier-Backpapier und nicht so Silikonfolie.
Nee, ganz normalem Backpapier.
Ah, okay.
Warum?
Vielleicht muss ich es auch mal probieren, weil ich habe genau das gleiche Problem. Mir verläuft die Seele auch. Ich habe die schön auf Spannung, ganz toll, und dann lege ich die da drauf und dann mal flupp.
Ja. Wenn deine Backfolie, diese Dauerbackfolie, die sind eigentlich ja super. Aber nur wenn die Eibacke sind. Wir haben genetztes Brot haben wir auf deine Folie backen. Und dann haben wir, also am Anfang von der Bäckerei, und dann haben wir irgendwann neue Folie gekauft. Es geht gar nicht. Und dann haben wir es umgestellt und haben auch gemerkt, der Brot wird eigentlich schöner, finde ich, auf Papier. Okay, probier das mal. Würde mich interessieren. Ja. Genau, dann zum Schluss noch ein Rezept für den Hefezopf, lieber Tobias. Bei uns in der Region gibt es ein sehr traditionsreiches süßes Hefebrot mit Zuckerstückchen, das als Alternative zum Hefezopf Spitze ist. Wegen dieses Brotes wurden Kriege geführt. Siehe Wikipedia mit dem Stichwort Poschweg. Poschweg habe ich schon gehört. Das muss, also sie schreibt, ihr Vater war bei der Beko Aachen, also das muss in Nordrhein-Westfalen sein. Und das ist also ein Rezept für dich, lieber Tobias. Scheint ein Hefeteig-Rezept zu sein. Aus den Zutaten einen Hefeteig herrschen. In Klammern muss ich beschreiben, wie? Fragezeichen. Und jetzt ist es spannend. Erst zum Schluss den Würfelzucker mit der Hand einkneten. Teig in 3 bis 4 längliche Laibe formen und noch einmal aufgehen lassen. Ei mit dem Zucker verquirlen und den Poschweg einstreichen. Bei 180 Grad 40 bis 50 Minuten backen. Die Würfelzucker schmelzen leicht und bilden leckere Zuckernester im Weg. Traditionell wird das Brot mit Butter und oder Leberwurst gegessen. Das muss aber nicht sein. Butter und Marmelade oder Nutella reichen. Übrigens, ich höre euch regelmäßig und freue mich immer auf die neuen Folgen. Interessant ist es, wenn Profisichtweisen auf den Hobbybäcker stoßen. Ja, vielen Dank, liebe Sabine. Das waren jetzt eine Auswahl der HörerInnen-Fragen, die unserem Aufruf gefolgt sind, uns Fragen zu schicken. Also das gilt nach wie vor. Schickt uns gerne Fragen. Wir können gerne immer mal wieder so eine HörerInnen-Fragen-Folge mit einflechten lassen. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen einigermaßen zu eurer Zufriedenheit beantworten. Und alle, die die Frage nicht gestellt haben, die haben vielleicht trotzdem was gelernt.
Ja, oder stellen sie das nächste Mal.
Ja. Genau, also es gibt auch noch, es waren auch noch nicht alle, aber genau, vielleicht kommen wieder ein paar zusammen und wir machen dann mal wieder eine Folge.
Klar. Sehr gut. Was ist der Ausblick, Ingmar?
Mein Ausblick ist,
wir müssen uns terminlich noch abstimmen, wie es aussieht, denn die Pfingstferien kommen. Und da habe ich auch ein persönliches Bäcker-Highlight vor mir. Ich möchte wieder Kurt und Willi in Lübeck besuchen.
Ah, mega.
Damit schon mal quasi jetzt direkt angekündigt, ich komme vorbei. Ich melde mich wahrscheinlich dir direkt nochmal, weil letztes Mal, das war tatsächlich auch irgendwie witzig, ich hatte ja keinen Zugang und mit Übervorbestellung und so. Und meine Schwägerin hat das dann netterweise übernommen. Und ich muss dieses Mal, egal was es gibt, auch wieder von jedem eins mindestens bestellen und essen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
Aber
vielleicht kommen wir da ein bisschen in Austausch, das wäre sehr nett.
Aber du warst doch jetzt erst. Wie oft bist du in Lübeck?
Ich war dort, so oft ich kann und will. Und ich habe mich jetzt ja beruflich ein Stück weit verändert und mein neuer Arbeitgeber hat auch in Lübeck eine Niederlassung, was sehr nett ist.
Witzig.
Da kann ich quasi Urlaub und Arbeit miteinander verbinden.
Sehr gut. Geht in die Pfingstferien hoch oder was?
Ich gehe mit den Kindern an die Ostsee und da gehört natürlich auch der Besuch der Stadt Lübeck und entsprechend Marzipan und alle so Themen, was man halt da so standardmäßig macht, mit dazu und mittlerweile eben auch der Besuch bei Kurt und Willi. Also wer nicht weiß, wer Kurt und Willi ist, das sind die Sauerteige, die es in dieser Bäckerei gibt.
Ach, das wusste ich auch noch nicht.
Ja.
Die Sauerteige heißt Kurt und Willi. Wer ist Kurt und wer ist Willi?
Das weiß ich nicht, das muss ich auch noch erfragen.
Ist es ein Weizen- und ein Roggensauerteig?
Ich bin völlig, da muss ich mich noch damit beschäftigen.
Ja, cool.
Auf jeden Fall, das ansteht.
Ja, genau. Der Ausblick,
Was backst du als nächstes zum Thema Ausblick?
Was backst du als nächstes, genau, Thema Ausblick. Ja, jetzt wird es spannend, weil es ist nämlich Ende April. Und was heißt es in der Bäckerei am 30. April? Ist Weckle-Backe bis zum Abwinken. Also wir planen an diesem Tag uns nichts anderes ein, weil Maifeste.
Ja, klar.
Das ist immer irgendwie Hochproduktionstag für Weckle. Also wer nicht weiß, was Weckle sind, Brötchen, Semmeln, Schrippen, wie auch immer ihr zu den Dinger sagt, in die man eine rote Wurst reinlegt. Tradition ist hier, und ich weiß nicht, ist das cool. In ganz Deutschland so, aber hier ist es auf jeden Fall so, am 30. April gibt es überall Maihocketze. Also Maifeste, genau. Da wo sitzt man auf Schranne, auf Bierbank, wie auch immer ihr dazu sagt, um den Maibaum rum. Jedes Ort für sich mehr oder weniger, und da gibt es halt rote Grillwürst und oder Steaks oder was auch immer und Brötchen dazu. Und da wir hier ja so viel, wir sind ja auf dem Land, es gibt viele kleine Ortschaften und jede eigenes Kaffee, hätte ich jetzt fast gesagt, jeder eigene Flecker hat sein eigenes Maifestle, und die bestelle dann natürlich alle beim regionalen Bäcker, so wie es sein soll. Das heißt, wir werdet übermorgen ist es dann, werden wir dann Brötchen backen bis nachmittags.
Wie viel Brötchen machst du dann für so einen 1. Mai?
Das sind wahrscheinlich, also man muss dazu sagen, Brötchen ist bei uns ja irgendwie so ein Standardartikel, der, aber selbst die Kochertaler machen halt auch, wir machen da keine Riesenmenge. Ja, wir machen da am Tag vielleicht so zwischen 300 und 350, und an dem Tag backt man dann zu der regulären Menge dazu nochmal 1500 wahrscheinlich ungefähr.
Boah! Ja.
Geil. Aber das macht eigentlich Spaß, weil das ist ja jetzt irgendwie relativ vom Zeitaufwand geht es. Also das ist nicht irgendwie wie Brezeln oder so, wo du jedes einzelne schlingst, sondern das geht ja alles über Bruch bei uns, also über die Teigteil- und Wirkmaschine, du kennst die ja. Und dann setzt man die auf und dann schneidet man die und dann backt man die. Aber das das ist dann immer, ich mache das total gern, weil danach ist eh Feiertag, das heißt, ich lege mich dann mittags meistens gar nicht hin. Und dann sind irgendwie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon im Feierabend, weil ich will die dann auch frisch backen, weil die meisten holen es dann erst abends, für die Maifeste sind ja abends. Mhm. Und dann gehe ich nochmal in den Backstub und backe dann in aller Ruhe meistens alleine noch irgendwie 3 oder 4 Wege an Weckle ab. Und dann habe ich Platz, weißt du, dann stelle ich mir die Körbe hin, zack, 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 für die ganze Bestellung. Und dann leere ich die direkt ab und dann werde die direkt an der Backstub abgeholt. Das ist, ja, ich mag das.
Cool. Das verstehe ich. Das ist cool.
Bei dir?
Ja, sehr schön.
Was steht bei dir zum Backen an?
Ich habe noch einen Weckle-Teig im Kühlschrank, den hole ich nachher raus und dann gucken wir mal, ob das zum Festbau heute Abend was wird oder nachher. Ich sehe schon, ja, muss es jetzt zeitig dann tun. Und Seelen stehen auf dem Plan und Brot, weil übers 1. Mai gibt es hier Familienevent und da braucht man natürlich Unmengen an Backwaren. aber ich habe dann irgendwie doch auch beschlossen, Aufbackweckle sind auch mal okay, wenn man das morgens schon alle Herrgottsfrüh für 25 Mann irgendwie Frühstück mal.
Okay. Ja.
Ja, also so ehrlich bin ich da schon auch. Das nehmen wir dann in der Tüte mit. aber zweckheilig die Mittel. Also.
Ja, das passt schon. Ja. Heute ist Real Talk.
Viel Nutella drauf.
Ja, schön. Gut, dann.
Wunderbar.
War es das für heute? Unter einer Stunde. Oder ich sage gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
Ciao.